Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einen Tag vor der Präsidentenstichwahl in der Ukraine geht ein hitziger Wahlkampf zu Ende. Die beiden Kandidaten waren gestern Abend zum einzigen Duell im Olympiastadion von Kiew angetreten. Amtsinhaber Poroschenko wird vom Komiker Selenskyj herausgefordert, der keine politischen Ziele formuliert hat und trotzdem in den Umfragen weit vorne liegt. Am heutigen letzten Tag vor der Wahl waren Kundgebungen verboten.
Hauptsache, das Land nicht verlieren, steht auf dem Plakat. Der letzte Versuch von Präsident Poroschenko, das Ruder noch herumzureißen. Überall hängen die Plakate. Auch der Herausforderer hält sich nicht ans heutige Wahlkampfverbot. Selenskyj fordert per Social Media zur Wahl auf, um, Zitat, die alte politische Elite vom warmen Thron zu stoßen. Morgen wird hier gewählt. Poroschenko liegt laut Umfragen weit zurück. Der Wunsch der Ukrainer nach einem Wechsel sei sehr deutlich, sagen Wahlbeobachter. Doch wenn man sagt, die Ukraine hätte nichts geschafft, dann ist das falsch. Die Reformen gehen vielleicht zu langsam, für viele ist das inakzeptabel. Aber das Land hat ja auch viele Probleme zu bewältigen. Einen Krieg im Osten, die Annexion der Krim. Gestern trafen sich die Kandidaten zur Debatte. Poroschenko hatte wohl gehofft, gegen den politisch unerfahrenen Schauspieler und Produzenten Selenskyj inhaltlich punkten zu können. Doch zu Inhalten kam es erst gar nicht. Selenskyj griff sofort an. Ich bin das Resultat Ihrer Fehler und Ihrer Versprechungen. Und Sie verstehen das selbst ganz genau. Auch Poroschenko teilte aus. Würden Sie sich in ein Flugzeug setzen, wenn der Pilot gerade erst fliegen lernt? Würden Sie sich unter das Messer eines Chirurgen legen, der in den OP kommt, um zu lernen?
Trotz aller Unterschiede zwischen den beiden, dies ist keine Richtungswahl. Auch wenn Präsident Poroschenko seinen Herausforderer anfangs als U-Boot Putins bezeichnet hat, auch Selenskyj betont bei jeder Gelegenheit, dass er am Westkurs des Landes festhalten will. Die politische Ausrichtung der Ukraine steht also nicht zur Debatte.
In Serbien dauern die Proteste gegen Präsident Vučić an. In Belgrad gingen am Abend erneut zahlreiche Menschen auf die Straße. Seit Monaten rufen Oppositionsgruppen wöchentlich zu Demonstrationen auf. Sie werfen dem rechtskonservativen Präsidenten vor, die Demokratie auszuhöhlen. Gestern hatten Zehntausende Menschen in Belgrad für Vučić demonstriert. Zahlreiche Teilnehmer waren auch aus dem benachbarten Kosovo und Bosnien angereist.
Es sind Zehntausende, die Samstag für Samstag in Belgrad gegen Präsident Vučić demonstrieren. Die Kritiker werfen ihm vor, korrupt zu sein, autoritär zu regieren, die Medien und die Zivilgesellschaft mundtot zu machen. Sie protestieren unter dem Motto »Einer von 5 Millionen«. Der Satz bezieht sich auf eine Aussage Vučićs, dass er nicht vorhabe, auf die Forderungen einzugehen, selbst wenn 5 Millionen demonstrieren. Gestern hat der Vučićs nationalkonservative Fortschrittspartei eine Gegenkundgebung abgehalten und dafür Anhänger aus ganz Serbien nach Belgrad gefahren. 100.000 seien es gewesen, hieß es in den staatlichen Medien. Wie viele davon freiwillig per Bus kamen, ist unklar. Denn Berichte wie der von Nena Radulovic häufen sich. Die Krankenschwester aus Pošarevac wurde von ihren Vorgesetzten mehrfach unter Druck gesetzt, gegen ihren Willen an der Pro-Vučić-Demonstration teilzunehmen. Das ist nicht nur im Gesundheitswesen gang und gäbe. Auch andere öffentliche Arbeitgeber verlangen, dass man Vučić unterstützt. Und sogar private Unternehmen üben inzwischen politischen Druck auf ihre Mitarbeiter aus. Es ist ein Wettbewerb geworden, wer mehr Menschen auf die Straße bringt und damit mehr Rückhalt in der Bevölkerung vorweisen kann. Viele serbische Medien berichten kaum noch über die Ursachen, sondern vor allem über die Anzahl der Demonstranten. Auslöser der Proteste waren Vorfälle im November, bei denen unter anderem einer der Anführer des Oppositionsbündnisses verprügelt wurde. Die Opposition vermutet, dass die Partei von Vučić die Schläger angeheuert hatte.
In Ägypten hat ein Referendum über eine größere Machtfülle für Präsident al-Sisi begonnen. Der frühere General gab in Kairo seine Stimme ab. Die Verfassungsänderung würde es als Sisi ermöglichen, bis 2030 im Amt zu bleiben, hohe Richter zu ernennen und bei Gesetzesvorhaben ein Veto einzulegen. Kritiker halten die Abstimmung für unfair und warnen vor den neuen Vollmachten. Schon jetzt werde Ägypten autokratischer regiert als vor dem arabischen Frühling.
In Frankreich sind wieder tausende Gegner der Reformpolitik von Präsident Macron auf die Straße gegangen. Dabei gab es in der Hauptstadt Paris Auseinandersetzungen mit der Polizei. Protestierende warfen Steine auf Sicherheitskräfte und zündeten Motorroller an. Mehr als 100 Menschen wurden festgenommen. Einige Demonstranten kritisierten angesichts ihrer Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit die Millionenspenden für den Wiederaufbau von Notre Dame. Bei einem Angriff auf das Telekommunikationsministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben des Innenministeriums 7 Menschen getötet worden. Vor dem Gebäude hatten sich mehrere Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Danach stürmten Bewaffnete das Ministerium. Wegen des Angriffs mussten mehr als 2000 Mitarbeiter in Sicherheit gebracht werden.
Der Präsident der Bundesärztekammer Montgomery hat eine generelle Impfpflicht gegen klassische Kinderkrankheiten gefordert. Die Debatte dürfe sich nicht auf Masern beschränken. Nur durch die Immunität von allen könne verhindert werden, dass sich Menschen überhaupt noch ansteckten. Das Risiko der Impfung sei viel geringer als das Risiko der Erkrankung. Als besiegbar nannte Montgomery unter anderem Masern und Mumps.
Es ist nur ein kleiner Pieks, aber es steckt ganz viel drin. Wenn Kinder bei Vorsorgeuntersuchungen gegen Kinderkrankheiten geimpft werden, kommen meist Mehrfachimpfstoffe zum Einsatz. Schon deshalb sei es sinnvoll, eine Impfpflicht nicht nur auf eine Krankheit zu beschränken, argumentiert der Präsident der Bundesärztekammer.
Die klassischen Kinderkrankheiten, die wir heute durch Impfung besiegen könnten, wären Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. Wenn alle Kinder dagegen geimpft würden, wäre das ein großer Fortschritt.
Eine solche umfassende Impfpflicht sei notwendig, weil viele Menschen die Gefahren von Impfungen überschätzten, die Gefahren durch die Krankheiten aber unterschätzten. Dennoch unterstützt die maßgebende Ständige Impfkommission nur die Forderung nach einer Masernimpfpflicht.
Eine Impfpflicht gegen andere sogenannte Kinderkrankheiten ist nicht so gut zu begründen, weil natürlich durch den Erfolg der Impfungen der letzten Jahrzehnte diese Kinderkrankheiten praktisch nicht mehr vorkommen.
Die Zahl von Masernerkrankungen steige aber. In diesem Fall sei eine Impfpflicht wirkungsvoll, obwohl es derzeit hierzulande keinen Einzelimpfstoff gebe. Auch Gesundheitspolitiker unterstützen diese Forderung.
In der Impfpflicht haben wir bisher auf Freiwilligkeit gesetzt. Das hat aber leider nichts gebracht. Also wir bekommen die Impfquoten nicht hin. Die Zahl der Impfskeptiker und Impfgegner steigt. Das hat auch mit der Netzpropaganda zu tun, gegen die wir auch als Ärzte nicht ankommen. Daher muss jetzt der Staat handeln.
Das Land Brandenburg hat das bereits getan. Hier wurde eine Impfpflicht gegen Masern für Kita-Kinder auf den Weg gebracht. Gibt's Enthaltungen?
Nach dem Busunglück auf Madeira mit 29 Toten sind die meisten Überlebenden zurück in Deutschland. Eine Sondermaschine der Bundeswehr mit 15 Verletzten landete heute in Köln. Sie stammen nach Angaben der Stadt aus Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Eine Deutsche war noch nicht transportfähig. Die Identität der Todesopfer ist nach der Autopsie noch nicht abschließend geklärt. Auch die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Bei den traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung ist die Beteiligung wieder etwas gestiegen. Bundesweit demonstrierten mehrere tausend Menschen bei etwa 50 Kundgebungen. Das ist aber noch immer weit weniger als zu Zeiten der Nachrüstungsdebatte in den 80er Jahren, als Hunderttausende auf die Straße gingen. Auf Transparenten wurde unter anderem ein Ende der Auslandseinsätze der Bundeswehr gefordert.
Henrik Schmidt demonstriert seit 51 Jahren gegen Krieg und für Abrüstung. Zum ersten Mal ist der Organisator des Münchner Ostermarsches jetzt auch für den Klimaschutz auf der Straße. Denn Friedenspolitik und Umweltschutz gehören für ihn zusammen.
Wir haben dieses Jahr einen Rüstungshaushalt von 43 Milliarden. Dagegen ist alles, was für die Umwelt ausgegeben wird, nicht mehr als ein Witz.
In Sachen Umweltschutz hat sich Henrik Schmidt Unterstützung gesucht. 3 Schülerinnen und Klimaaktivistinnen sprachen beim Auftakt am Marienplatz. Sie forderten, dass die Bundesregierung ihre selbstgesetzten Klimaziele endlich einhalten solle, aber auch ein Ende der Rüstungsexporte. Am Demonstrationszug durch die Innenstadt beteiligten sich nach Polizeiangaben 1400 Menschen, mehr als im letzten Jahr. Auch in anderen deutschen Städten gingen Demonstranten heute unter dem Motto Abrüsten statt Aufrüsten auf die Straße. Hier in Stuttgart stand zwar das Thema Klimakrise nicht offiziell auf dem Programm, dennoch thematisierten es die Teilnehmer, wie auch Claudia Heid von den Linken.
Ich denke, beides ist wichtig. Es ist wichtig, dass man dafür demonstriert, dass der Klimawandel endlich ernst genommen wird. Aber es ist genauso wichtig, die Kriegsgefahr ernst zu nehmen und dagegen auf die Straße zu gehen.
In Berlin kamen nach Polizeiangaben rund 1000 Menschen zusammen, um unter anderem das Ende von Rüstungsexporten zu fordern. Hier hatten diesmal auch Umweltaktivisten zum Protest aufgerufen.
In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart im Kampf gegen den Abstieg eine deutliche Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Markus Weinzierl unterlag beim FC Augsburg mit 0:6.
Bereits zur Halbzeit haben viele Stuttgarter Fans genug gelitten in Augsburg und verlassen das Stadion, weil der FC Augsburg in Weiß den VfB heute deklassiert. Bereits in der 11. Minute erzielt Rani Khedira den 1:0-Führungstreffer. Nur 7 Minuten später trifft nach Ecke von Jonathan Schmid André Hahn zum 2:0. Nach nicht einmal einer halben Stunde Spielzeit schließt Philipp Max den schönsten Angriff der ersten Halbzeit zum 3:0 Pausenstand ab. Für Markus Weinzierl und den VfB kommt's noch schlimmer. Marco Richter schießt mit diesem schönen Volley das 4:0. Nach einer knappen Stunde erhöht wieder Philipp Max zum 5:0 für den FC Augsburg, dem unter dem neuen Trainer Martin Schmidt der zweite Sieg im zweiten Spiel gelingt. Marco Richter schießt dann auch den 6:0 Endstand. Es ist der höchste Sieg für den FC Augsburg in der Bundesliga.
In München herrschte nach Spielende vor allem große Erleichterung. Ein knapper 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen strapazierte lange die Nerven der Bayern-Fans, weil die in Weiß spielenden Bremer in der ersten Hälfte gleichwertig waren. Nur Serge Gnabry, nach herrlichem Zuspiel von Thiago, kam zu einer klaren Torchance vor der Pause. Nach dem Wechsel steigerte sich Bayern von Minute zu Minute. Jiří Pavlenka reagierte mehrfach so stark wie hier gegen Gnabry. Ehe Werder sich selbst schwächte, gelb-rot für Veljkovic in der 58. Minute nach Ellbogeneinsatz gegen Süle berechtigt. Die Entscheidung für die Münchner fiel dann eine gute Viertelstunde später, als Davy Klaassen einen Süle-Schuss unhaltbar für Pavlenka abfälschte. Das Siegtor des Tabellenführers in der 75. Minute. In der Schlussphase gelang es Werder Bremen nicht mehr, selbst Chancen herauszuspielen. Die Bayern dagegen vergaben etwa durch Lewandowski beste Möglichkeiten zu erhöhen. Bayern Sieg verdient. Für Werder ist es die erste Niederlage 2019.
Und hier die weiteren Ergebnisse des 30. Spieltages. Leverkusen-Nürnberg 2:0, Mainz-Düsseldorf 3:1. Im Spiel Mönchengladbach-Leipzig steht es kurz vor Schluss 1:2. Heute Abend spielt dann noch Schalke gegen Hoffenheim. Morgen gibt es zwei Partien. Freiburg empfängt Dortmund und Berlin hat Hannover zu Gast. Am Montag dann noch Wolfsburg gegen Frankfurt. Die Tabelle. Die Bayern auf Platz 1 vor Dortmund, dahinter Leipzig, Frankfurt, Mönchengladbach und Leverkusen. Bremen ist Achter. Aufsteiger Düsseldorf führt die zweite Hälfte an, gefolgt von Mainz und Berlin. Augsburg und Schalke vor der Abstiegszone, dort Stuttgart vor Nürnberg und Hannover.
Dank einer starken Mona Bartel schafft das deutsche Tennisteam den Klassenerhalt in der Weltgruppe. Bartel über das gesamte Match hinweg stärker als die in der Weltrangliste deutlich höher eingestufte Lettin Jelena Ostapenko. Die Deutsche stets mit der besseren Antwort. Mit 6:4 und 6:3 gewinnt Bartel überraschend deutlich. Deutschland verliert zwar das abschließende Doppel, darf aber nach dem 3:1 gegen Lettland auch im kommenden Jahr gegen die besten Tennisnationen der Welt antreten.
Die Lottozahlen 6, 8, 19, 25, 29, 41, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Ostersonntag, den 21. April.
Das sonnige und sehr warme Hochdruckwetter bleibt uns an Ostern weiterhin treu. Zu Beginn der Nacht sind im östlichen Bergland noch ein paar lockere Wolken unterwegs, ansonsten sternenklar und morgen wieder fast überall sonnig. Nur hier und da tauchen mal ein paar Wolken auf, am ehesten im Norden, im äußersten Südwesten und überm Bergland. Heute Nacht im Osten und Süden teilweise wieder Werte um den Gefrierpunkt. Am Rhein dagegen bis 12 Grad, wo morgen bis zu 27 Grad erreicht werden. An den Küsten 14 bis 19 Grad. Auch am Ostermontag sonnig und sehr warm. Der Wind legt allerdings deutlich zu. Am Dienstag vor allem im Norden und Osten noch windig, sonst nach freundlichem Beginn zunehmend wolkig mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Am Mittwoch noch sehr warm, aber es wird wechselhafter.
Um 23.25 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen. Trockenheit in Deutschland, verbotene Osterfeuer und drohende Waldbrände sowie Referendum für Al-Sisi. Droht Ägypten der Rückfall in die Diktatur? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.